aber Kinder, die eben Sport machen, sich für den Sport interessieren, die möchten auch einen Wettkampf machen. Ich denke mal schon, dass das ein oder andere Talent einfach eben auch hinten runterfällt, weil eben dann wir die Eltern nicht haben. Bei mir hat eben die Gesundheit nicht gepasst und dann durfte ich nicht an die Sportschule. Also ich habe dann schon gemerkt, okay, ich bin jetzt da gut in dem, was ich mache und eine der besten vielleicht auch von Deutschland. Ja, aber man muss trotzdem mal ein Risiko so eingehen und muss sagen, okay, ich setze trotzdem
irgendwann,
ein bisschen mehr, aber ein bisschen mehr trotzdem auf den Sport.
Alle guten Dinge sind drei. Ja? Und wir hoffen natürlich, dass es erst der Anfang war und wir schon viele Fans hier für unser neues Format haben mit dem Namen Chaos und
Kekse.
Wo sind die Kekse?
Wo sind die Kekse? Heute ist es Chaos und Croissants.
Chaos haben wir uns im Familienhotel natürlich immer. Und ich bin auch wieder angereist mit meinem Tross, mit meinen zwei Jungs, die zum Chaos beitragen. Nehmen wir uns vor, dass ihr, da könnte Mike doch machen. War der eigentlich auch als Bäcker irgendwie begabt? Der Mike Süß, unser erster Gast.
Stimmt. Vielleicht der müsste mal fragen, ob er uns
der muss eigentlich die Kekse liefern. Weil, oder Papa und Papi aus der letzten Folge.
Ja.
Denn die haben ja sogar ein Kochbuch rausgebracht. Also schauen wir mal.
Stimmt.
Wer dann für die Episode Nummer 4 endlich mal die Familux-Kekse hier mitbringt. So, heute sprechen wir nicht von Keksen. Vielleicht nachher noch kurz von Kochen, weil, ja, habe ich recherchiert, dass die Kathi Wilhelm auch vielleicht nicht hinterm Herd stand, aber zumindest mit Gastronomie eine Zeit lang was zu tun hatte. In großer Vorfreude, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, du bist ja Österreicherin.
Ja, ist richtig.
Ich bin Deutscher und Kathi Wilhelm, da denke ich natürlich auch immer an meine Jugend. Denn im Sommer war es so, wenn ich von der Schule heimgekommen bin, hast du halt Tour de France im Juli geschaut. Dann bist du irgendwann währenddessen eingeschlafen und zum Abendessen um 5:30 wieder aufgewacht. Das war im Sommer so. Im Winter waren es natürlich die Wintersportarten. Und da gab es ja in deiner Sportart damals im Biathlon so die eine oder andere Ikone. Und zu den Weiblichen gehörst du. Ziemlich sicher. Von daher, herzlich willkommen bei Chaos und Kekse.
Dankeschön. Schön, dass du da bist.
Ja, finde ich auch.
Ja? Die Anreise war für dich nicht allzu weit?
Nein, ich wohne ja gleich unten am Fuße des Berges, sozusagen, im Tal.
Ja.
Wo manchmal das Wetter ein bisschen schöner ist als in Oberhof.
Ja, heute haben wir uns ja kein gutes ausgesucht, aber wir sind ja Gott sei Dank hier im warmen, kuscheligen Chalet.
Genau, im Chalet, im Familux Resort The Grand Green. Und Wetter hin oder her in Oberhof, das Haus punktet natürlich mit weit mehr als wie mit dem Wetter. Das müsste man sich einfach mal anschauen vor Ort, wer es noch nicht kennt. Ganz klar. Und hier kann man sogar auch, wenn mal nicht so viel Schnee liegt, sich sportlich betätigen. Also ich habe mich die letzten zwei Abende von so 8- bis 10-jährigen Jungs in der Fußballhalle, da gibt es eine richtige Fußballhalle mit Toren, abzocken lassen. Hab dann auch gedacht, was kommt da noch auf mich zu als Familienvater von zwei Kindern. Also
ja, spannend. Ne? Ja.
Sport, nehme ich mal an, ist für dich. Wir können nachher wieder einen Blick natürlich auch in deine Karriere, ins Sportliche nehmen. Aber Sport ist, nehme ich mal an, für dich und für deine Familie heutzutage immer noch sehr, sehr, sehr relevant.
Es nimmt nach wie vor einen großen Teil in meinem Leben ein. Das stimmt. Jetzt in anderen Verantwortungen oder in anderen Aufgaben, weil ich sehe mich jetzt eher in der Aufgabe oder in der, ja, mit der Idee, Kinder eigentlich für den Sport zu begeistern. Nicht nur meine eigenen, sondern auch andere. Ich engagiere mich im Verein, im Thüringer Skiverband, um einfach auch so ein bisschen auch ein bisschen was zurückzugeben, weil ich natürlich auch weiß, wie wichtig Förderung ist und wie wichtig ein gutes Umfeld ist und die Grundlagen eben auch ganz wichtig sind, dass weil davon zehrt man seine gesamte Karriere, die vielleicht dann mal kommt.
Ist es heute eher schwer oder leicht, Kinder zum Sport zu bringen?
Also ich muss sagen, wir haben sehr viele Kinder bei uns im Verein. Also zum Sport zu bringen, ist, glaube ich, ist relativ einfach. Vielleicht auch, weil die Eltern das sicherlich auch ab und zu mal ganz gut, nicht unbedingt, vielleicht nicht alle wertschätzen, aber auf jeden Fall ist es sehr genießen, die Kinder eben auch mal im Verein dann zweimal die Woche beschäftigt zu wissen.
Sturmfreie Bude zu Hause.
Genau, so in der Art. Nein, aber es ist immer schwieriger, glaube ich, die Kinder dann auch weiterzubringen. Also, dass sie auch Bock haben, sich dann eben auch zu quälen und ja, und auch mal mit einem Misserfolg umgehen lernen und sowas ist, glaube ich, wird, glaube ich, immer schwieriger. Aber wir haben sehr viele Kinder, aber sehr wenige, die dann auch Lust haben, sich bis zum Letzten zu schinden. Und
dann frage ich nochmal anders. Ich meine, Kind ist wahrscheinlich heute Kind, vielleicht auch nicht, müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, wie damals Kind. Und jetzt sagst du aber die Eltern, die das nicht alle wertschätzen. Sind die Eltern vielleicht insgesamt unsportlicher geworden?
Nein, aber die, ja, wir reden ja immer von dieser Work-Life-Balance und genauso ist es, glaube ich, auch in der Familie, dass die Familien oft nicht mehr ja, ihr Kind am Wochenende hergeben wollen, wo dann die Wettkämpfe sind, dass die dann einfach geplant haben,
okay,
wir müssen dahin, wir machen dieses, wir machen jenes, wo ich jetzt sage, okay, ich kann aber auch mit meinem Kind zusammen Sport machen und zusammen zum Wettkampf fahren und dann ist trotzdem noch ein halber Tag übrig und dann kann ich danach auch noch was erledigen und das sind, glaube ich, viele Eltern nicht mehr bereit, da ihre Wochenenden, ihre Kinder herzugeben am Wochenende, so ein bisschen. Es ist zwar auch schön, wenn man sagt, okay, wir haben ein tolles Programm, wir wollen mit den Kindern was unternehmen und nicht nur zu Hause sitzen, finde ich völlig in Ordnung, aber ja, aber Kinder, die eben Sport machen, sich für den Sport interessieren, die möchten auch einen Wettkampf machen und möchten sich auch messen und dann, das brauchen die auch, weil sonst verlieren sie vielleicht auch die Motivation, zum Training zu kommen, weil sie ja gar nicht zeigen können, was sie gelernt haben.
Wie war das bei dir damals als Kind? Also du hast, glaube ich, auch schon ganz, ganz früh mit dem Wintersport angefangen, oder? Mit 7 schon, oder wann?
Ja, es war einfach in der ersten Klasse so circa. Also ich habe auch eine ältere Schwester, die hat das auch gemacht. Deswegen bin ich da, glaube ich, auch dazugekommen. Und ich komme eben aus der Region, wo man Langlauf macht. Das ist im Mittelgebirge, da spielt jetzt Alpin keine große Rolle. Und da hat man halt einfach die Ski am Wochenende dran geschnallt. Da ist eben auch mit den Eltern dann Skilaufen gegangen. Und dann bin ich, weil natürlich auch meine große Schwester das gemacht hat, dann in Vereinen in der ersten Klasse. Da kamen auch damals noch Vertreter aus den Vereinen und sind in die Schulen gegangen und haben sich die Kinder angeguckt und haben dann Zettel verteilt, die sie dann mit nach Hause genommen hast. Und ich konnte damals noch nicht lesen. Und dann hatte ich einen Zettel für Fußball irgendwie. Und dann sage ich, hier Mama, unterschreib mal. Und dann sagt sie, nee, da willst du, das ist verkehrt, du willst doch das andere machen.
Also wärst du fast ein Fußballprofi geworden.
Nee, das glaube ich nicht. Das wäre Thema Verfehlung, glaube ich, gewesen.
Aber ich nehme hier schon mal mit. Es geht zum einen darum, Eltern, die ihr Kind, oder nein, die das Wochenende auch wieder für den Sport, für Wettbewerbe der Kinder vielleicht hergeben müssen, hergeben sollten, das vielleicht weniger tun. Aber der andere Impuls ist natürlich, mit den Kindern gemeinsam Sport zu machen.
Ja.
Am Wochenende.
Genau.
Das ist,
denke ich, am schönsten eigentlich, wenn man das den Kindern noch vorlebt und mitmacht. Und wir, muss ich sagen, wir haben auch wirklich viele engagierte Eltern und wir haben jetzt wieder Wettkampf und ohne die geht's auch nicht. Also du brauchst die, die müssen dabei sein, weil wir schon gar nicht die alle von A nach B bekommen, die Kinder. Da müssen die Eltern mitmachen. Aber ich denke mal schon, dass das ein oder andere Talent einfach eben auch hinten runterfällt, weil eben dann wir die Eltern nicht haben, mit im Boot haben. Ja.
Bist am Fuße des Berges hier groß geworden, geboren, glaube ich sogar, ja, also wirklich hier aufgewachsen.
Ja.
Und dann mit 14, wenn ich richtig informiert bin, nach Oberhof gekommen, wirklich in den Ort. Hieß es Sportgymnasium damals?
Damals schon, ja.
Was war das für eine, warte mal, lass es mal kurz zeitlich, das war so um die Wende rum, ne?
Es war direkt das
genau
nach
das,
der Wende.
Genau nach der Wende, ja.
Also normalerweise ist ja der Werdegang in der DDR so gewesen, dass man in der 7. Klasse, wenn man gut genug war, an die Kinder- und Jugendsportschule delegiert wurde.
Okay.
Und das war
also das
bei
sagt
mir
einiges. Delegiert. Ja.
Ja. Und das war bei mir, wäre das eben 89 gewesen.
Aber das heißt, man wurde delegiert um die 13, 14 rum?
Zur 7. Klasse, ja.
Ah, okay, ja, zur 7. Klasse.
Zur 7. Klasse wäre ich eigentlich ins Sportgymnasium gekommen.
Und davor schon wurde man schon beobachtet, sage ich mal.
Kinder- und Jugendsportschule. Okay, genau. Ja, und ich durfte nicht. Ich hatte eine Nicht, weil ich zu schlecht war. Nicht, weil ich zu schlecht war. Ich hatte eine krumme, habe ich immer noch, eine krumme Wirbelsäule. Und die hat damals, es war praktisch wie so eine Musterung, ne? Wurde halt alles gecheckt, gesundheitlicher Zustand und so und Leistung, alles musste passen. Bei mir hat eben die Gesundheit nicht gepasst und dann durfte ich nicht an die Sportschule. Ja, und dann, ich weiß gar nicht so richtig, ich war immer so hin und her gerissen, soll ich mich jetzt drüber freuen oder bin ich jetzt maßlos enttäuscht? Weil ich war auch so zwiegespalten, will ich wirklich dahin? Weil das war natürlich so Internat und ich war so ein Kind, ich hatte immer ganz schlimm Heimweh. Und obwohl ich ja nur 15 Kilometer weg wohne, hätte ich trotzdem ins Internat gemusst. Und
das ist ein weiter Weg auf
Schieren.
Auf Schieren.
Habe ich aber ab und zu machen müssen, weil der Bus so blöd fuhr, ja, dass ich schon ab und zu auch mal mit den Skiern nach Hause gefahren bin. Ja.
Weil vor allem einmal hoch und einmal runter.
Nee, ich bin dann nur heimgefahren und habe mich dann wieder hochfahren lassen vom Papa. Ja. Aber wie gesagt, weil ich hatte so ein bisschen Angst vor diesen ganzen Disziplinen, so hartes Regime, so und da gab es feste Zeiten und Erzieher, die dann natürlich drauf aufgepasst haben und immer Zimmerdurchgänge und so, also, so voll lauter so Zeug. Und ja, und dann durfte ich halt nicht hoch. Und dann kam die Wende.
Dein Thema, deine Botschaft, hat ja auch viel mit Entscheidungen zu tun. Mhm. War das so die erste Entscheidung, die dir abgenommen wurde?
Die wurde mir abgenommen, genau.
Die abgenommen wurde, genau.
Genau, die mir abgenommen wurde. Ja, aber natürlich in dem Alter war ich vielleicht auch noch nicht so in der Lage, das wirklich entscheiden zu können.
Aber es war eine Richtungs-.
Aber es war schon
eine Weggabelung.
Eine Weggabelung, die eigentlich damit schon eigentlich den Leistungssport beendet hatte. Mhm. Das war eigentlich auch damals so ein zu der Zeit, dass du, wenn du an Sportgymnasium nicht oder an die Kinder- und Jugendsportschule damals nicht gegangen bist, war eigentlich Leistungssport so gut wie beendet.
Okay.
Also für mich jetzt zur Erklärung, es gab die Wende und dann durftest du trotzdem hingehen?
Ja, aber genau, es kam die Wende und durch die Wende hatte ich dann auch in dem Winter, also 89 dann, war ja November und dann 90, ja, sind wir dann, also normalerweise hast du dann eigentlich keine Wettkämpfe mehr, weil die noch Wettkämpfe machen, DDR-Meisterschaften und sowas, die sind alle hier in Oberhof an der Sportschule und für dich gibt's dann irgendwie nichts mehr, weil du dann so alt bist. Und dann kamen, ja, die Wettkämpfe dann in Bayern und Hessen und so so offene Rennen und dann sind wir halt dahin gefahren und haben halt weitergemacht, weil noch jemand aus dem Ort eben auch nicht an die Sportschule ist und dadurch haben wir da noch selber eben weitergemacht und ja, und dann war Frühjahr und plötzlich waren die Trainer der Meinung, wir brauchen wahrscheinlich noch jemanden, weil unser Jahrgang war nicht so stark besetzt und plötzlich kriegte ich eine Einladung vom Arzt, ich soll da nochmal zum Arzt gehen. Soll da nochmal geguckt werden. Ja, und dann hat er gesagt, Sport wäre doch total gut für meinen Rücken.
Okay. Zufälle gibt's.
Ja. Witzig, ne?
Ja, ich würde sagen, gute Entscheidung.
Ja, das war gute Entscheidung, genau. Aber ich musste ja, aber man musste mich ja natürlich noch überreden, weil ich ja so schlimm Heimweh hatte und so. Und dann gab es dann Gespräche zu Hause und dann hat man mir das versucht schmackhaft zu machen und gesagt: So, du darfst jeden Mittwoch nach Hause fahren. Und du musst doch nicht übers Wochenende und so weiter. Ja.
Okay.
Dann bin ich dann nach Oberhof gegangen.
Also ich mag es ja auch gerne selber zu entscheiden. Ja. Manchmal führt kein Weg dran vorbei, klar, wenn man jünger ist oder halt am Ende doch am kürzeren Hebel sitzt, dass einem Entscheidungen noch abgenommen werden. Ja. Ich durfte die 8. Klasse wiederholen, war eine gute Entscheidung, auf die ich auch nur bedingt Einfluss nehmen konnte. Ich habe damals eben zu viel Biathlon und Tour de France geschaut.
Oder zu viel geschlafen.
Habe dann meine Frau kennengelernt im Jahrgang und
Alles für was gut.
Ja. Deine nächste Entscheidung dann nach dem Sportgymnasium war dann schon die Bundeswehr, oder?
Ja.
Weil was macht, also Sportgymnasium, der Arzt sagt, Wirbelsäule passt doch. Hat man dann das erstmalige Gefühl gehabt, wie fühlt man sich denn da? Fühlt man sich da als Profisportler, als werdender Profisportler oder ist es immer noch nicht klar, dass es mal ganz, ganz nach vorne an die Spitze reicht?
Ich Ich habe das nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist halt so ein Punkt im Leben auf einem Weg. Und das ist das, wo ich Spaß habe und ich kann mich da jetzt weiterentwickeln. Mhm. Für was das mal reichen wird, habe ich.
Also es war nicht Beruf.
Nee. Keine Ahnung, also das war, ich hab da wirklich sehr, sehr kurzfristig auch gedacht. Ich habe dann immer so gedacht, oh cool, ich darf jetzt mal ins Ausland ins Trainingslager fahren und dann halt nach der Wende dann irgendwie hier Bundesskispiele und dann war ich nach dem Winter gleich im deutschen Kader und habe eine Einkleidung bekommen und also so Steps, die dann schon so als Zeichen, also ich habe dann schon gemerkt, okay, ich bin jetzt da gut in dem, was ich mache und eine der Besten vielleicht auch von Deutschland, aber für was das jetzt reichen würde, wusste ich nicht und es war ja auch noch Langlauf, es war ja auch noch die
ja, ganz genau,
falsche
ja.
Sportart.
Ja.
nee, es war die richtige, weil das schon ganz wichtig war, dies war eine wichtige Grundlage für das, was dann später kam, aber ich hatte nie immer so, ich werde dann Olympiasieger oder ich fahre zu Olympia oder so, das hatte ich.
Hast du es einfach mal auf dich zukommen lassen?
Ja, genau.
Und hast natürlich auch selber dir so ein bisschen das Tempo vorgegeben in der Entwicklung. Ne?
Ja, und dann kam eben.
Oder waren die Eltern so hinterher, dass sie gesagt haben?
Nee, meine Eltern haben mich unterstützt, aber haben mich nicht irgendwo hingetrieben oder so. Die waren bei Wettkämpfen dabei, haben mir die Jacke abgenommen und haben sie mir wieder im Ziel gegeben und haben vielleicht auch mal gesagt, ne, was? Vielleicht ging es heute nicht so gut, sah nicht so gut aus oder so, aber haben sich nie reingehangen in mein Training.
Aber nicht so die Eltern am Rande des Fußballplatzes, die dann komplett durchdrehen.
Also so Leistungsdruck hast du da eigentlich nie verspürt, oder? Die Eltern haben dir eigentlich die Entscheidung ja immer übergelassen,
ja,
was...
Ja, also auf jeden Fall kann ich mich nicht dran erinnern, also dass es irgendwie die Situation gab und weil die auch nicht aus dem Sport kamen oder kommen und dadurch sich ja auch nicht so auskennen und das haben sie mir überlassen und den Trainern überlassen und haben mich in meinen Entscheidungen, in meinem Engagement unterstützt, wie gesagt. Oder wenn ich einen Rat brauchte, haben sie mir da sicherlich auch weitergeholfen, aber haben sich jetzt nicht so wirklich reingehangen.
Mhm. Dann kam trotzdem irgendwann die Bundeswehr.
Ja.
In welchem Kontext stand das? Weil man weiß ja, Biathlon ist ja, hast deine Bretter und eine Flinte hinten drauf.
Ja, aber damals war ich
schon
ja noch Langläuferin.
Ja, genau. Ja. Ja. Aber das war noch nicht der Zeitpunkt, wo...
Nee. Es ist einfach schwierig, eine Ausdauersportart in dem Alter zu betreiben oder generell zu betreiben und dabei eine Berufsausbildung zu machen oder ein Studium zu machen oder einen Beruf nachzugehen. Und deswegen gibt es eben diese Förderungen bei Behörden, Bundespolizei, Bundeswehr und Zoll. Landespolizei gibt es auch noch mittlerweile. Und da finden sich halt ganz, ganz oft die, vor allen Dingen die Wintersportler wieder, weil wir ja so ortsgebunden sind mit unseren Sportanlagen. Ne? Und jede große Uni hat sicherlich ein Schwimmbecken und eine Leichtathletikbahn, aber halt kein Biathlon-Schießstand und Schnee nicht und Langlaufstrecken auch nicht. Und deswegen ist es für uns halt echt schwierig, da nebenbei zu studieren. Und deswegen ist es total üblich, sich da eben einer Behörde anzuschließen und da Lohn und Brot mitzuverdienen, weil es eben auch eine soziale Absicherung ist. Also du kannst eben nicht nach dem Abitur Profi werden. Ne? Also das geht nicht. Aber es ist eben ein wahnsinnig wichtiger Schritt in der Entwicklung, weil du gerade auf den Sprung in den Seniorenbereich bist, Nationalmannschaft und so weiter, du eben wahnsinnig viel trainieren musst und da brauchst du eben diese professionellen Bedingungen und die gibt's bei der Bundeswehr, wenn du eben Sportsoldat wirst und dann machst du da deine Ausbildung, 3 Monate Grundausbildung musste ich machen und das Rest des Jahres konnte ich trainieren und im zweiten Jahr habe ich dann meinen unteroffiziellen Lehrgang gemacht und dann habe ich wieder trainieren können und so läuft das dann bei der Bundeswehr.
Ist das ein Modell, für das du heute auch noch wirbst? Und
ja, auf jeden Fall. Also ich muss ja sagen, ich war auch damals wieder ein bisschen zwiegespalten. Ich wollte das eigentlich nicht machen.
Mhm.
Ich wollte studieren oder dann habe ich gedacht, ja gut, dann machst du halt erstmal eine Berufsausbildung, aber habe dann wirklich kurz vorher kalte Füße gekriegt und habe gedacht, nee, das schaffst du nicht, das wird einfach zu viel. Selbst wenn du die Ausbildung vielleicht hinkriegst, aber findest du dann einen Arbeitgeber, also nee, jetzt machst du erstmal gehst du zur Bundeswehr und machst das. Und ja, ich finde das ein gutes Modell. Ich finde aber immer, es ist ganz wichtig, darüber im Klaren zu sein. Es ist ja auch nur ein Teil, ein Zeitabschnitt. Oder du willst dabei bleiben. Das geht natürlich auch. Aber die meisten machen das halt natürlich in ihrer aktiven Zeit, sind sie bei der Bundeswehr und nutzen da die Möglichkeit, professionell zu trainieren. Aber du musst dir natürlich Gedanken machen, was ist danach. Und ich habe dann eben auch schon angefangen und habe Fernstudium gemacht und habe einfach da schon so auch versucht, so mein Leben danach oder mir auch ein zweites Standbein zu schaffen oder einfach ja auch einfach nochmal da ein bisschen mich weiterzubilden und die Möglichkeiten auch offen zu lassen, weil du setzt natürlich viel auf eine Karte für einen Leistungssport, du gibst da ja auch viel auf und gehst auch ein großes Risiko ein und deswegen ist es schon gut, wenn man ein bisschen auch in, naja, das Leben danach investiert und sich auf jeden Fall schon mal Gedanken macht, was könnte denn sein? Oder
Plan B hat.
Ja, oder was auch passiert, wenn ich verletzt bin oder das kann ja auch durchaus mal vorkommen.
Also Sportarten haben ja auch immer das Problem, sag ich mal, mit dem Fußball irgendwie verglichen zu werden. Das wird euch auch nerven. Ja. Aber ich denke jetzt, bin ich auch. Habe auch schon einen deutschen Meister hier eingeladen im Podcast. Der kommt irgendwann.
Ach so.
Ja. Wollte ich dir noch sagen, Sonja, aber.
Ich überrasche mich einfach.
Genau. Was ich sagen wollte, da ist es, wir sprechen jetzt nicht über Fußball, keine Frage. Aber da weiß ich ja irgendwann, ich brauche jetzt erstmal keine Aus-, oder da war jetzt meine Wahrnehmung, der wird dann gegen Ende der aktiven Karriere gedacht, was studiere ich, was mache ich. Und in anderen Sportarten, bei dir jetzt auch, wird eben lange parallel gearbeitet. Ne, ich weiß nicht, ob es als zum Spitzensportler reicht und ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch am Ende einen normalen, Anführungszeichen, Beruf brauche zum Leben.
Ja, aber trotzdem muss man, das ist richtig, das ist sicherlich unterschiedlich, aber
viel
trotzdem…
viel länger in der Schwebe, ne?
Ja, aber man muss trotzdem mal ein Risiko so eingehen und muss sagen, okay, ich setze trotzdem
irgendwann,
ein bisschen
mehr,
aber ein bisschen mehr trotzdem auf den Sport. Und es ist so war es bei mir dann, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich in Richtung Weltspitze unterwegs bin. Und da habe ich dann schon gesagt, okay, wenn ich jetzt aber zu sehr zweigleisig fahre, ist es für beides, glaube ich, nicht optimal.
Ja.
Und vor allen Dingen nicht in meinem Sport, wo ich jetzt merke, ich habe da Potenzial und kann was erreichen. Und dann musste halt wieder, habe ich so für mich entschieden, ich setze da jetzt wieder mehr, gerade mal ein paar Jahre auf den Sport und lasse das andere mal ein bisschen hinten an, um dann eben auch in der Lage zu sein, da auch voll die Energie zu haben. Und weil so die ganze Zeit zweigleisig, das kostet natürlich auch viel Energie. Und natürlich, ein Fußballer ist ja schon oft in einer luxuriöseren Situation. Die Vereine haben viel Kohle, da spielen andere Summen, sind da im Raum und
Ja, der weiß unter Umständen ab
ihr Gehalt von den Vereinen schon
ab dem 17. Nicht, Lebensjahr oder
Liga,
früher,
aber,
ganz genau, da steigst du wahrscheinlich anders ein mit einer anderen Perspektive, ne?
Ja.
Das reicht dann erstmal ein Weilchen für ein normales Leben. fand jetzt wieder spannend, wie du sagst, vielleicht muss ich auch mal eine Entscheidung treffen für die nächsten Jahre oder für eine gewisse Zeit, um dann wieder neu zu bewerten, reicht das hier alleine? Ja? Und auch so aufs ganze Leben gesehen, das finde ich so spannend, sich mal auf eine Sache zu fokussieren. Und das muss ja nicht heißen, ich gehe jetzt hier all in, sondern einfach mal in einem begrenzten Zeitraum zu schauen.
Du gehst für einen begrenzten Zeitraum all in, ja.
Und mir auch zu sagen, ja, und dann gucke ich nochmal. Ja? Mutig, Entscheidung, definitiv. Ja. Du hast gesagt, es ging dann so allmählich in Richtung Weltspitze hast du? Nein, hast du nicht gesagt.
Weltspitze schon, aber noch nicht im Langlauf ging es eigentlich erstmal in Richtung deutsche Spitze, da in der Nationalmannschaft zu sein, Großevents sich zu qualifizieren, Junioren-Weltmeisterschaft, irgendwann die richtige Weltmeisterschaft, Olympische Spiele war ich sogar 98 in Nagano. Also das war so ein, war eigentlich eine schöne, gerade Entwicklung, geradlinig, wo ich auch gesagt habe, okay, das passt und das ist das, was ich machen will. Und für mich ist immer wichtig, dass man sich eben weiterentwickelt. Ne? Und solange das passt, dann läuft's. Ja. Und
das war halt einfach genau so die Zeit, wo ich nicht gelernt habe. Nagano 98. Wie alt war ich da?
Aber da hast du Gold 13. geholt, oder?
Nee, Nagano noch nicht. Da war ich eben noch im Langlauf unterwegs. Und da ist es immer so, ich war ja hier dann schon, wir haben ja gesagt Bundeswehr. Da ist ja hier in Oberhof die Sportfördergruppe. Und wo eben auch ganz viele andere Sportarten dann dort sind. Und wir haben ja Top-Trainingsbedingungen, ist ja alles da in Oberhof. Wir haben dann die Kaserne, wo nur Sportler sind, wo wir nicht in Uniform rumlaufen, sondern in unserem Trainingsanzug und haben ein Zimmer da, also kriegen unser Essen, alles tippitoppi. Und nach der Saison kommen dann immer alle nach Hause und dann kamen wieder die Biathleten und die Rodler und die Skispringer und die Bobfahrer und hatten wir die Medaillen umhängen und die Langläufer waren halt wieder nur Fünfte in der Staffel geworden oder so. Und das war halt dann schon immer mal ein bisschen, das hat mich schon geärgert. Da, ich wollte irgendwie auch mal mehr haben, so für das, was man investiert und dass man eben auch mal auf dem Podium steht oder so, bei so einem Weltcup oder WM. Ja.
Dann lass uns doch mal vom Langlauf zum Biathlon wechseln.
Genau. So einfach geht das. Genau.
So einfach. Geht
mal vom Langlauf zum Biathlon.
So einfach geht das. Gab es da Menschen, die die Entscheidung abgenommen haben?
Nee, abgenommen nicht, aber ich bin so jemand, die schon sich gern Meinungen anhört und sich dann damit entweder sich einfach nur die Zustimmung abholen will oder auch dann sagt, nee, du hast eh keine Ahnung, ich weiß es eh besser. Nee, aber ich höre mir das schon gerne an, was andere dann davon halten. Und eine war schon immer meine Familie natürlich, diejenigen, die ich für sowas frage, weil die leiden ja dann auch mit, wenn ich natürlich nicht erfolgreich war oder so, hatte ich auch schlechte Laune, ist ja klar. Und dann müssen die das ja auch ertragen. Und und ich habe damals auch einen meiner ersten Langlauftrainer gefragt, am Sportgymnasium war das mein Trainer. Ja, damals hat man die ja gesiezt, ne? Das ist ja der Herr Albrecht gewesen, wo ich dann eben schon als ältere Sportlerin dann kam, war es dann halt der Alp oder der Kurt. So, und dann durfte ich ihn dann auch duzen und dann habe ich mich mal mit ihm zum Kaffeetrinken verabredet und dann habe ich ihm das erzählt, dass ich sowas vorhabe. Ja, und dann, das sind immer diese Sprüche natürlich, ja, klar, wenn du in der Staffel bist, ist die Medaille ja sicher und so, hat man ja immer gesagt. Biathlon war ja eigentlich auch viele Jahre so und dann sagt er, ja, aber klar, sind natürlich auch viele Deutsche, die das Niveau haben, eben unter die ersten überhaupt, also du musst natürlich erstmal unter die ersten vier Deutschen kommen, um dann eben in der Staffel zu sein. Und damals habe ich dann aber zu ihm gesagt, ich will nicht die Staffelmedaille, mein Ziel ist eine Einzelmedaille zu gewinnen. Und deswegen, ich hatte eben dieses Ziel in Deutschland mit die beste Biathletin zu werden und damit war ja auch klar damals zu der Zeit, dass ich eben dann auch Weltspitze sein werde. Und da habe ich auch gesagt, okay, ich habe auch die Weltspitze bei mir in der Trainingsgruppe. Du siehst natürlich dann auch, wo stehst du, was hast du für Möglichkeiten. Aber ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen unterschätzt, dass es ja doch nicht nur einfach nur Schießen ist. Also, also ich sage immer, es ist manchmal gut zu wissen, was einen nicht erwartet, nicht zu wissen, was einen erwartet, so rum. Und sich hundertprozentig abzusichern bei solchen Entscheidungen, das kannst du nicht. Also du musst ab und zu mal ins kalte Wasser springen und musst dich überraschen lassen und musst da eben mal ein Risiko eingehen.
Das Schöne ist, wenn man mal nicht trifft, dann läuft man noch eine Runde und
ja, dann kann man ja das Laufen wenigstens.
Kannst wieder aufholen, ne? Laufen konntest du.
Ja, aber auch das war dann anders, als ich plötzlich eine Waffe auf dem Rücken hatte. Das hatte ich mir auch anders vorgestellt. Ne? Dann dachte ich so, ja, und es ist ja auch immer so diese Sprüche, ne? Die Biathleten sind ja dann auch die unvollständigen Langläufer oder die Langläufer, die es nicht können oder die nichts geworden sind oder so. Aber wenn du dann eben eine Waffe auf dem Rücken hast als Langläufer, und im Langlauf war ich ja jetzt nicht die Schlechteste in Deutschland, und dann war das dann doch was anderes. Dann musst du anders laufen und es ist auch eine andere Belastung, weil du ja mehr intervallmäßig die Wettkämpfe machst mit kurzen Runden und dann wieder eigentlich legst du dich ja erstmal hin und machst eine Pause, ja, und musst dann wieder loslaufen. Das hast du ja im Langlauf nicht. Da läufst du eine Strecke durch, vielleicht noch im gleichen Tempo. Und das im Biathlon musst du ja Tempo variieren, weil du ja wieder zum Schießstand ranläufst und dann ein bisschen langsamer läufst. Dann musst du wieder schneller laufen. Und es ist ganz anders. Und da hatte ich schon ein paar Aufgaben.
Aber die Kunst beim Biathlon ist ja dann auch, dass du eben, weil du gesagt hast, diese Pause, wo du dich hinlegst, du musst ja da von
100 bleiben.
Auf 0 oder ja, ich bleib liegen. Aber du musst ja da extrem schnell so die Ruhe wiederfinden, oder? Weil wenn du da jetzt irgendwie den Puls von, weiß ich nicht was hast, dann triffst du ja wahrscheinlich dein Ziel nicht, oder? Das ist ja, also das ist wahrscheinlich eine Riesenkunst, dass du da dann die Umstellung machst und hast.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja doch das, was natürlich dem Außenstehenden immer so als größte Frage eigentlich im Raum steht. Wie macht ihr das? Wie geht das? Aber das ist wirklich so ein Ausdauertrainingsding. Ne? Also jeder, der joggt und sich, wenn er mit seinem Kumpel oder Freundin unterwegs ist und joggt, will man sich ja unterhalten. Und dann merkt man, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt die Sätze immer kürzer werden oder man dann so außer Puste ist, dass man nicht weiterreden kann. Und das ist eigentlich das Gleiche wie bei uns, wenn wir anfangen mit Schießen. Also wir müssen in der Lage sein, einen langen Satz reden zu können und dabei eben auch mal nicht zu atmen. Und das geht natürlich besser, je besser ich trainiert bin eigentlich. Weil wir steuern unsere Waffe mit der Atmung und müssen dann beim Feinzielen eben kurz stoppen, die Atmung. Also aber nicht so und dann die Luft anhalten und schießen, sondern wir atmen ganz ruhig normal und beim Ausatmen hören wir halt mal kurz auf mit Ausatmen und drücken ab oder zielen noch fertig und drücken dann ab. Und beim Liegenschießen habe ich das so gemacht und beim Stehenschießen war es andersrum. Da habe ich beim Einatmen kurz angehalten und habe geschossen. Aber das sind so Sachen, die sich dann einfach entwickeln, die man natürlich am Anfang auch erzählt kriegt, wie man es machen muss. Aber es ist wahnsinnig schwierig, das dann alles so zu machen und vor allen Dingen auch überhaupt erstmal so zu liegen, dass man auch da was durchsieht und geschweige denn trifft. Also meine ersten Erfahrungen vom Liegenschießen war, ich lag gefühlt auf Bahn 8 und hätte von meinem Anschlag und wie ich da lag, auf Bahn 10 schießen können, weil es einfach nicht gepasst hat. Und das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das habe ich mir schon irgendwie anders vorgestellt.
Wird nicht so leicht mit der Weltspitze.
Genau, ist ein langer Weg. Aber das Schöne ist ja, wenn du jeden Tag siehst, auch wenn du weiterkommst, das ist auch so was Schönes, wenn du was Neues anfängst, dass du so jeden Fortschritt siehst und dich daran wieder motivierst für den nächsten Tag und du auch jeden Tag eigentlich eine neue Aufgabe hast. Was ja oft verloren geht, wenn man irgendwas schon so lange macht, ist es alles Routine und dann machst du jeden Tag das Gleiche gefühlt und bist gar nicht mehr so bei der Sache vielleicht und da hast du jeden Tag eine neue Aufgabe wieder gehabt. Und das hält natürlich auch die Motivation hoch und auch die Begeisterung für was Neues ist da eben dann auch da. Und das brauchst du auch im Sport, dass du jeden Tag dich auch auf das, was du machen willst, musst, auch so ein bisschen freust.
Und die Begeisterung, die war nicht nur bei dir und bei euch da, sondern natürlich auch bei den Fans. Weil ihr habt ja den Biathlon-Sport und auch den der Frauen wirklich nachweislich sehr populär gemacht. Für viele Couch-Potatoes. über alle Generationen hinweg.
Ja.
Auch ganz spannend. War das dann, wir kommen gleich nochmal auf deine ganzen, oder auf die schönsten Momente, sag ich mal, in deiner sportlichen Karriere zu sprechen, aber war das natürlich auch irgendwann so eine Sache, die einfach richtig Spaß gemacht hat, dass Deutschland so mitgezogen hat?
Ja, das, ich finde es irgendwie auch schön.
Oder denkst du, klar, wir sind einfach gut?
Nee, das war ja auch so eine Entwicklung und das war so parallel. Meine Entwicklung und die Entwicklung des Biathlons generell war ja ähnlich. Also ich bin in die Weltspitze gekommen und immer besser geworden und der Biathlon-Sport hat sich auch immer weiterentwickelt und ist immer populärer geworden und damit konnten wir beide so zusammen wachsen. Das war irgendwie ganz, ganz interessant und dann ist es einem vielleicht gar nicht so aufgefallen und so bewusst geworden. Also ich weiß noch, da war ich aber dann nicht mehr aktiv und bin hier in Oberhof, glaube vom Ort hier hinter ins Biathlon-Stadion gefahren und dann standen dann da diese ganzen Busse da mit diesen wahnsinnig vielen Fans und dann habe ich gedacht, wie krass ist das? Die haben sich heute früh um 4 irgendwo in so einen Bus gesetzt und sind jetzt hierher gefahren, um uns da zuzugucken. Also und da habe ich jetzt Anteil daran, dass die das jetzt machen und dann ist mir das eigentlich damals erst so ein bisschen bewusst geworden. Natürlich war das cool, die vollen Stadien gerade in Oberhof und Ruhpolding zu haben und diese Stimmung zu genießen, aber so richtig diesen Gedanken hatte ich eigentlich erst mal, wo man ein bisschen Abstand hatte von dem, wo man nicht mehr derjenige war, der nur da in dem Kessel war, sondern das von außen auch mal gesehen hat.
Eine ganz neue Dimension einfach, ne? Ja. Auch für Oberhof.
Ja.
Das dann nochmal so auf die Karte einfach zu holen.
Mhm. Ja.
Ja, und dann kam, was war dann der erste große Sieg, wo du sagst, jetzt bin ich mir sicher, ich bin Weltspitze, ich bleibe Weltspitze.
Nee, jetzt bin ich mir sicher, war eigentlich erst mein drittes Weltcuprennen, glaube ich, weil da stand ich das erste Mal auf dem Podium. Mhm. Und da war dann das eben erreicht, was ich eben bisher nie hatte.
Ja.
Und wo ich dann wusste, okay, wenn du jetzt hier das geschafft hast, dann scheint das ja so zu sein, dass du jetzt in der Lage bist, hier wirklich Weltspitze zu sein und hier irgendwie um die Medaillen oder um das Podium mitlaufen kannst. Und das war natürlich die Bestätigung auch dafür, dass ich alles richtig gemacht hatte, als ich dann damals eben zum Biathlon gegangen bin. Und ich hatte mir auch eben nicht dieses Hintertürchen aufgelassen, vielleicht wieder zurückzugehen zum Langlauf oder so, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sowas dann auch mit ganzer Konsequenz macht und nicht dann so sagt, so nach einer Woche und es tut gerade so weh, ach komm, ich gehe jetzt wieder zurück. Mhm. Glaube ich, war für mich schon wichtig, dass ich das eben, ja.
Du hattest einen ganz klaren Fokus.
Genau,
oder?
ich hab auch gesagt, ich will mir nicht in ein paar Jahren den Vorwurf machen, es nicht probiert zu haben. Deswegen habe ich es auch gemacht und habe gesagt, okay, jetzt mit aller Konsequenz, habe aber auch gesagt, ich gebe mir nur eine bestimmte Zeitspanne, wo ich das probieren will. Und ich habe dann gesagt, wenn ich in 3 Jahren nicht in der Nationalmannschaft bin, dann höre ich eben auf. Und dann sage ich, okay, war ein guter Versuch, Experiment misslungen, aber egal, ich habe es probiert.
Ich glaube, das ist ein bisschen Zeitdruck manchmal ein gutes Rezept.
Ja,
ist, ne?
Zeitdruck, ja, klar, ja. Genau.
Das eine ist ja eher so ein Sicherheitsaspekt. Ich lege das jetzt mal fest auf 3 Jahre und wenn dann ist es halt nicht so. Habe ich auch schon in meinem Leben so gehabt. Aber
ja, Zeitdruck, klar, aber wie gesagt, dein Leben hat ja noch andere Baustellen vielleicht. Und wenn ich dann im Leistungssport eben nicht das erreiche, was ich mir vorgenommen habe, dann muss ich auch ehrlich zu mir sein und muss sagen, nee, das war's nicht. Ich habe viel gelernt, ich habe auch was für mein Leben gelernt mit Sicherheit. Aber jetzt geht's eben um das normale Leben und da muss ich auch sehen, wie ich Brötchen verdiene und was ich dann machen will. Und so ein Sportlerleben ist sicherlich schön, auch ab und zu vielleicht auch bequem, wenn man nicht so hohe Ansprüche hat und mit dem zufrieden ist, dass man vielleicht in der zweiten Liga unterwegs ist oder so, kann man im Biathlon, glaube ich, auch ganz gut existieren. Aber mein Anspruch war das nicht und deswegen habe ich mir da auch meine Deadline gesetzt.
Das Treppchen war erklommen und irgendwann kam dann auch die erste WM-Goldmedaille. Slowenien, glaube ich.
Mhm. Sehr überraschend. Ja, weil es ja eben auch mein erster WM-Lauf im Biathlon, genau. Sehr richtig. Und auch mit einer Startnummer damals, wo auch keiner von mir das erwartet hatte, weil ich ja eben noch Neuling war und so. Ja.
Und auch du selbst hast nicht damit gerechnet?
Nee, ich auch nicht. Und ich muss auch sagen, damals habe ich auch immer noch gesagt, ja, klar kann das mal passieren. Es gehört auch immer mal Glück dazu, dass man eben trifft. Und da gibt es auch genügend, die eben ein Rennen gewinnen und dann nie wieder. Und deswegen, also ich habe mich natürlich gefreut und wusste auch, dass das was ganz Besonderes ist, aber ich habe dem Braten noch nicht so getraut, dass das jetzt auch wirklich, weil dafür kann ich mich, glaube ich, auch ganz gut einschätzen und auch sagen, okay, ich habe auch oft im Training gesehen, dass ich eben nichts treffe oder
also du bist am Boden geblieben erstmal und ja.
Auf jeden Fall. Und das Biathlon ist auch so eine Sportart, die holt dich relativ oft wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja. Weil gerade wenn du denkst, du hast es jetzt drauf und weißt jetzt, wie das Schießen funktioniert, passiert am nächsten Tag bestimmt irgendwas anderes.
Ja. Wie geht man dann mit solchen Niederlagen auch um? Also das ist ja auch
ein Thema wahrscheinlich dann. Mit Sicherheit. Also ich war mir auch sicher, dass die noch kommen werden. Und auch wenn ich dann sogar schon ein Jahr später sogar Olympiasiegerin war, auch nochmal für alle überraschend, wusste ich, dass das noch anders wird. Und das war dann auch heftig. Also die nächste Weltmeisterschaft in Russland ging total von Baum. Die Weltmeisterschaft da drauf, hier in Oberhof, war auch grottig, also richtig schlecht. Ja, und dann stellt man sich halt so die Fragen, was ist jetzt passiert? Ne? Und klar, kommen dann auch mal von außen schon, es ging ja auch damals los mit, gerade nach 2002 hat er das richtig Fahrt aufgenommen, Biathlon-Boom, da waren ja die Spiele damals in Amerika, beste Sendezeit in Deutschland. Da waren wir natürlich populär und die
da ersten, wurde es Olympiagold.
Ne? Ja, genau. Da hatte Mensch. Ich dann zweimal Gold, einmal zweimal Silber. Gold, ja, einmal Silber. Und dann haben natürlich die Manager vor der Tür gestanden und das öffentliche Interesse war immer größer und dann hatten natürlich die Trainer Angst, dass wir uns da irgendwie verzetteln und als dann auch mal die Misserfolge kamen oder man eben nicht so fit war, war dann natürlich auch gleich so, ja, hat sie hier zu viel da durch die Gegend getingelt oder hat sich nicht mehr auf den Sport konzentriert oder glauben sie jetzt schon, sie haben es schon erreicht und müssen nicht mehr trainieren oder also mit solchen Vorwürfen wird man dann ja auch konfrontiert und war das schon jetzt auch nicht so einfach, solche Niederlagen dann wegzustecken. Und dann habe ich mir halt auch so Gedanken gemacht, ja, was ist jetzt los? Ich bin nicht mehr so laufstark und wenn man dann nicht mehr laufstark ist, dann wird es am Schießstand auch schwieriger. Mhm. Weil früher konnte man ja sagen, ja, so vielleicht eine Strafrunde kann ich vielleicht auch mal kompensieren. Und wenn das dann aber nicht passt, dann gehst du mit einer viel höheren Anspannung an den Schießstand und dann gibt es eher noch eine Strafrunde mehr als eine Strafrunde weniger. Ja, und dann ist mir eben dann auch mal ganz schnell auf der anderen Seite unterwegs. Und eben am Ende der Ergebnisliste vielleicht, oder nicht ganz so weit hinten, aber es war schon ernüchternd. Ja, und da habe ich eben dann auch nachgedacht und habe eben festgestellt, ja, so richtig bist du hier jetzt nicht vorwärts gekommen und du musst, glaube ich, mehr auf deinen Körper hören, mehr vielleicht mal was anderes machen. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass du dich eigentlich jeden Tag auf was freuen musst, dass du jeden Tag ein Ziel brauchst, auf das du hinarbeitest und nicht nur so das Gefühl haben, ich arbeite so den Trainingsplan ab, so vom Trainer, sondern ich bin auch so eine, die fragt immer, warum muss ich das jetzt machen? Also nicht, weil ich es nicht machen will, nicht weil ich glaube, es ist zu viel oder ich habe keinen Bock, sondern ich möchte halt wissen, was will ich damit erreichen? Und da habe ich nicht mehr so offene Ohren irgendwie gefunden bei meinen Trainern und dann habe ich so gedacht, ich brauche, glaube ich, einfach ein bisschen Tapetenwechsel und ich muss irgendwas anders machen. Also ich bin dann immer so eine, die dann was verändern muss. Ich sage auch immer, beim Schießen zum Beispiel ist es auch, da weiß man auch oft nicht, warum es gerade nicht funktioniert. Und ich bin dann so jemand gewesen, die hat einfach nur an der Schraube irgendwas verstellt, mal einen kleinen, wir können ja viel, viel verstellen an unserem Schaft, dass man aber wirklich nur Mühe, ne, dass man jetzt gar nicht so große Auswirkungen hat. Aber das ist auch manchmal auch wahnsinnig gut fürs Unterbewusstsein, dass man so sagt, okay, ich habe was gemacht. Mhm. Ne? Weil wenn ich nichts mache und am nächsten Tag rausgehe und dann erwarte ich, dass es besser wird, geht ja nicht. Weil wie soll es denn besser werden? Klar. Und deswegen muss man was verändern. Und manchmal muss man halt größere Veränderungen angehen und manchmal reicht eben nur diese eine kleine Schraube mal zu drehen, um sich selber ein bisschen zu verarschen oder sein Unterbewusstsein so ein bisschen zu verarschen. Ja. Mhm. Da habe ich die größeren Veränderungen gebraucht, weil ich einfach einen Tapetenwechsel gebraucht habe. Ich musste da so ein bisschen ausbrechen, habe Veränderungen gebraucht und bin damals dann, habe meine Heimat den Rücken gekehrt und bin nach Bayern gegangen. Und ich bin auch so eine, die da auch immer mal für Widerspruch sorgt oder so, oder auch, das fordert mich auch raus, wenn nicht einmal alle verstehen, was ich damit erreichen will.
Und provozierst du gerne?
Es sieht so aus, ja, also nicht bösartig, ja. Aber ich glaube schon, dass die ein oder andere Entscheidung, die ich eben getroffen habe, nicht von allen verstanden wird, mhm. und dass mich das dann einfach herausfordert und motiviert, eben auch zu beweisen, dass es der richtige Weg ist. Also ich mache schon auch gerne unbequeme Entscheidungen oder dass es nicht allen gerecht ist unbedingt.
Ganz kurzer Cut, wir machen gleich weiter.
Das, ja? Ich weiß nicht, warum es da so gepiepst hat. Was hat gepiepst?
Das Handy.
Ach so.
Also meins, ich weiß gar nicht.
Das meins vielleicht?
Das war da auch sehr
meine, glaube ich.
Nee, es geht nicht ums Piepsen, sondern mir ist wichtig, dass es nicht bei mir gepiepst hat und dann irgendwie das Video abgebrochen ist, aber alles.
Ja. Entschuldigung, das war meins.
Das kriegt man nachher im Schnitt gar nicht mit, weil dann wechsle ich einfach von der einen auf die andere Kamera.
Ja.
Keine Sorge.
Bitte. Entschuldigt, das ist stumm.
Nee, das ist ja auch nur das mein Ding da noch.
Ja, da bin ich abgestürzt.
Ja, USA, Salt Lake City. Mhm. Das kann man gleich nochmal machen.
Ja, stimmt. Jetzt gibt's ja den Cut.
In der USA, Salt Lake City. Das sind natürlich auch noch in Ohren von damals. Da wurde es dann Olympia Gold. Später warst du sogar, glaube ich, Fahnenträgerin für die deutsche Mannschaft.
In Turin.
Das war auch nochmal was Besonderes, nehme ich mal an, oder?
Ja, das war schon
eine tolle. Wie kommt man denn dazu?
Damals war das noch so. Gibt's
ja keinen Streit.
Kein Streit, nee. Damals hat das der Olympische Sportbund entschieden, DOSB. Also da haben die sich Gedanken gemacht und dann gab es eben Kandidaten und dann wurde überlegt, dann wurden die abtelefoniert, ob sie sich das vorstellen könnten oder nicht. Und
hast du gesagt, mit deiner kaputten Wirbelsäule? Ja, schwierig.
Blöd mit der Fahne tragen, aber da mache ich mal eine Ausnahme.
Wie lange dauert's?
Ja, aber mich rief damals mein Trainer an. Wir waren noch in der Olympia-Vorbereitung und gerade in der Abreise begriffen. Und dann rief er mich an und sagte, dass eben so die Frage gestellt worden ist, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann fing er gleich an und sagte so, ja, aber du hast 2 Tage später Wettkampf und wir wohnen ja auch so weit weg. Und Turin war ja so für uns damals das erste Mal. Gut, das waren ja meine dritten Spiele schon und das war das erste Mal die Möglichkeit, im olympischen Dorf für uns zu wohnen. Die hatten dann so verschiedene Dörfer gebaut. Also es gab ein Turin-Dorf und es gab dann noch zwei oder drei Außendörfer in den Gebirge. Und wir waren halt in einem Balonecchia? War das Balonecchia? Naja, auf jeden Fall in so einem Bergdorf. Da waren noch ein paar Freestyler, waren glaube ich da, und Snowboard war dort noch und wir als Biathleten, weil das von unseren Strecken der nächste Möglichkeit war für ein olympisches Dorf. Deswegen wollten da auch unbedingt im Dorf mal wohnen, weil das schon so was Spezielles ist, so, dieses Flair mal zu erleben. Aber eben, wie gesagt, weit von Turin weg, eine Stunde Fahrzeit oder so und die Öffnung war ja nur in Turin.
Klar.
Und da sagte der Trainer, ja, du hast noch Training und dann musst du da weg und stehst da vielleicht eine Stunde und länger rum und hast ja auch diese ganze Fahrzeit und der Presserummel wird ja auch entsprechend sein, wenn man Fahnenträger ist. Und ich war natürlich auch sehr gut in dem Jahr schon und war schon eine der Favoritinnen eben auf die Medaillen, weil ich im Gesamtweltcup geführt hatte bis dahin. Also hatte auch ein bisschen was vor.
war eigentlich eine Ablenkung.
So war eine gesehen, Ablenkung, vom war eine Ablenkung, aber, Ziel, ja. aber eben auch noch eine höhere, ja auch nochmal eine Drucksituation, wo man sagt, okay, bist du dem gewachsen, dem öffentlichen Druck, dem eigenen auch, ja, jetzt musst du als Fahnenträgerin hier eben auch noch beweisen, dass du das auch verdient hattest.
Ja. Ne?
Und so setzt du dich da vielleicht selber dann zu sehr unter Druck. Aber ich habe da einfach mich nur drauf gefreut. Also ich habe zwar ihm gesagt, er soll mich in der Stunde nochmal anrufen, aber für mich war klar, dass ich das mache, weil da hatte ich dann schon die Erinnerung. Also ich habe als Kind mir schon Olympia angeguckt und gerade bei der Eröffnung oder so, wenn dann da jemand da die Fahne reingetragen hat von Deutschland, wo ich dann dachte, ja krass, wieso darf der das? Die anderen laufen einfach nur hinterher und der darf die Fahne tragen, cool. Ja. Ja, und dann sollte ich das halt sein. Ja, und dann habe ich dann auch das eben gemacht und habe mich da auch echt drauf gefreut. Und es war auch ein großer Moment, aber ich habe, glaube ich, das gar nicht so richtig genossen, weil ich total konzentriert war. Ich war so fokussiert, ich muss das richtig machen. Und die hatten mir ja auch gesagt, wie ich langlaufen soll. Und ich muss dieser Frau folgen, die das Schild hat oder Germany draufsteht. Und
please follow.
Mit dem entsprechenden Abstand. Und da bin ich auch hinterher marschiert. Und es gibt Bilder von mir, wo die Athleten hinten, die sind gar nicht mit drauf, weil, also, oder es gibt Bilder, wo ich nicht drauf bin, weil die Mannschaft fotografiert haben. Und ich bin so viel vorne weggelaufen, weil ich halt dieser Frau gefolgt bin. Aber es war halt cool und es war schon eine riesen Wertschätzung für das, was ich halt bisher erreicht habe. Und ich bin auch so jemand, die dann immer versucht, diesen Druck, der da erzeugt wurde, natürlich mit dieser Verantwortung, immer eher ein bisschen ins Positive umzulenken, dass ich so sage, ja, klar ist das jetzt eine große Verantwortung, aber ich kriege das ja, weil ich ja schon was erreicht habe. Und dieses Gefühl, eben was gut zu können, ne, und eben das auch aus diesem Grund machen zu dürfen, versuche ich ja eigentlich dann so in die Richtung zu lenken, okay, ich bin also gut, also muss ich gar keine Angst haben vor diesem Druck und also ich versuche das dann immer ein bisschen in das Positive, in positiven Druck umzuwandeln und ja, hat teilweise geklappt in Turin, nicht sofort, aber waren trotzdem sehr erfolgreiche und sehr schöne Spiele für mich.
Jetzt bist du gerade im Trainerschein dran oder hast schon? Nee, bist noch dran,
ich bin gerade dran, ja, das C-Schein dauert immer ein bisschen.
Also überträgt man da hat man die gleichen Herrenansprüche wie damals noch als aktive Sportlerin, oder?
Na, ich habe den Anspruch, interessantes Training zu machen mit den Kindern und auch Training, was ihnen was bringt. Und ich habe schon auch einen großen Anspruch, dass das Training gut ist, was ich mache. Aber ich weiß auch, dass es nicht eben das Training, was ich dann später gemacht habe, nur in niedrigerem Umfang ist, sondern dass es ein ganz spezielles, anderes Training sein muss, das Nachwuchstraining. Und da ist es schon eine Riesenherausforderung, da so das Richtige zu finden und eben auch nicht zu überziehen, aber eben auch nicht zu wenig zu machen. Weil ich bin auch so wie einer, die ist aufgewachsen, also da habe ich das die Erinnerung. Ich habe sicherlich auch harte Trainingseinheiten gemacht, aber ich habe immer so das Gefühl, dass es viel eben so Training war, wo man gar nicht so gemerkt hat, dass man wirklich trainiert. Dass man eben Spaß hatte und dabei sich weiterentwickelt hat. Und den Anspruch habe ich eben, dass ich das bei den Kids eben auch schaffe. Aber dafür gibt es, glaube ich, keine Vorlage. Das muss man so selber rausfinden.
Selbst hast du ja zwei Kids, Mutter zwei Kinder. Ich nehme mal an, dass die auch Skifahren können.
Die können auch langlaufen, ja.
Langlauf zumindest.
Ja, Skifahren können sie auch.
Da schon das eine oder andere im Schnee eben gemacht haben. Aber wir hören so raus, Sonja und ich, das einfach generell Thema Kinder zum Sport zu bringen, Sport auch mit einer gewissen Ambition zu verfolgen, einfach auch jetzt mittlerweile so ein Lebensinhalt bei dir ist, ja?
Ja, ich habe zwar immer gesagt, ich werde kein Trainer. Also ich habe immer gesagt, okay, so Trainer für Kinder für den Sport zu begeistern, das sehe ich mich schon. Das könnte ich mir vorstellen. Trainer vielleicht nicht, aber so Trainer im Nachwuchsbereich, es macht mir echt echt sehr viel Spaß. Und nimmt schon auch einen großen Teil jetzt ein. Natürlich, klar, weil meine Kinder auch selber mit dabei sind. Dadurch bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Aber weil ich eben auch die Möglichkeit habe, in der Situation bin, eben die Zeit auch zu haben, mir die Zeit zu nehmen und da eben auch mich einzubringen. Und ja, und ich sehe das eben auch als Herausforderung, als Weltspitzen, ehemaliger Weltspitzenathlet, dann eben unten bei den ganz Kleinen anzufangen und zu sehen, was da eigentlich los ist und was man da eigentlich für Fähigkeiten haben muss, um mit denen da klarzukommen oder die halt den Spaß am Sport zu zeigen und zu vermitteln.
Ja, da kann man sich natürlich niemand Besseres vorstellen als eine Spitzenathletin. Nicht nur, was das Fachliche angeht, sondern natürlich auch als Kind zu wissen, aha, da habe ich es mit jemandem zu tun, der einfach
den Vorbild eben, vielleicht
ein Vorbild ist, einfach, ja. Ganz ja. Einfach, ne?
Ja, natürlich haben die mich ja nie laufen sehen als Aktive. Letztens hat einer zu mir gesagt, oh Kati, ich habe heute mal bei Google nachgeguckt, was du alles gewonnen hast. Das fand ich ja süß. Okay. Ja, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass es die nicht vielleicht so sehr unter Druck setzt, dass ich jetzt von ihnen verlange, dass sie das auch alles erreichen. Aber ich hoffe schon, dass es auch Motivation ist und auch so, ja, sie das eben auch cool finden, dass ich sie trainiere und also dass das eben Motivation ist, da auch weiterzumachen und sie mir dann auch vertrauen, dass ich das Richtige mache. Das ist schon auch wichtig.
Ja, wir stellen ja immer in jedem Podcast, da bringen wir nochmal eine Frage, die die Gäste in der Episode vorher formuliert haben. Das machen wir jetzt auch noch mit dir, liebe Kathi.
Okay.
Die wissen natürlich nicht, dass du unser nächster Gast hier bist. Wir hören mal rein.
Ich weiß nicht, wer es ist. Sonja wahrscheinlich auch nicht. Aber was habt ihr euch?
Ich weiß es aber verraten.
Was? Also, ich habe mir spontan eine Frage überlegt. Ja, ich würde den folgenden Gast. Gendert man Gast?
Das wollte ich gerade sagen. Gästin. Ja, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich tue mir schwer mit, weil ich zu faul bin.
GästInnen?
Nee.
Also wir wissen ja, zum Glück wissen ja alle, was ich meine. Also die nächste Person, die bei euch im Podcast sitzt, würde ich gerne wissen, wenn sie einen Tag oder wenn sie oder er einen Tag die Möglichkeit hätte, in eine andere Rolle zu schlüpfen, wen wäre er oder sie gerne mal für einen Tag oder für 24 Stunden? Und warum vor allen Dingen?
Wer wärst du gerne für einen Tag und warum? Welche Rolle? Also,
da passt eigentlich das Thema, was wir gerade eben noch hatten.
Haben wir es beantwortet schon?
Ganz gut, aber ich würde tatsächlich gerne nochmal ein Kind sein und dann mich als Trainer erleben selber. Also ich würde eine Doppelrolle spielen, geht das auch?
Ja,
das wäre natürlich next Level unserer. Dann wird es auch für uns irgendwann kompliziert.
Lass mal durchgehen. Spannend.
Ja. Weil ich glaube, das kann man als Kind dann am ehesten einschätzen, so wie man dann selber rüberkommt und ob das dann auch dem einen oder anderen Spaß macht. Und weil es mich auch selber interessiert, wie ich rüberkomme.
Mhm. Wie denkst du, dass du rüberkommst? Bist du eher so die Strenge auch?
Nein, ich bin nicht die Strenge. Ich bin, glaube ich, vielleicht auch manchmal zu weiche.
Ja?
Glaube ich. Davor habe ich Angst, tatsächlich.
Okay. Es braucht wahrscheinlich eine gewisse Strenge trotzdem. Oder
ja,
also,
ich fordere schon Disziplin, aber nicht hier so mit Trillsatschen. Ne?
Ja.
Aber ich merke halt schon, dass die gerade so die Älteren dann, die 12-, 13-Jährigen, weil ich hab das Problem, ich bin natürlich als Mama von meinen Kindern als erstes in denen ihr Leben getreten. Nicht unbedingt als die Olympiasiegerin, sondern als die Mama von.
Ja.
Und plötzlich wurde ich die Trainerin. Und da ist es irgendwie schwierig, glaube ich, für die Kinder auch zu switchen. Mhm. Ne? Dann diesen Respekt da zu haben und nicht den nur den Best Buddy oder halt die Mutter
von einer
Freundin.
Freunde von deinen Kindern quasi, die
genau,
du jetzt auch.
Genau, die ich jetzt auch trainiere. Ja. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, die Konstellation, wenn du eben gleich als Respektperson in das Leben dieser Kinder trittst, funktioniert es vielleicht besser. Aber deswegen wäre das ganz spannend.
Mhm. Ob deine Kinder dich schon gegoogelt haben?
Nee, ich glaube, die werden nur einmal mal in der Schule damit konfrontiert oder so. Das sehen.
Aber lass uns mal ganz kurz so aufs Thema, Olympia ist ja auch leider immer mit verbunden, wenn so eine Olympiade rum ist, mit diesem unsäglichen Medaillenspiegel. Mhm. Ja, wo immer ein bisschen dann drauf rumgehauen wird auf der deutschen Mannschaft mehr und mehr, weil es irgendwie jedes Jahr weniger im Sommer wie Winter Medaillen gibt und werden. Kann man da mal so ein bisschen pauschal sagen, woran es da hakt? Sind einfach andere Nationen größer, stärker, besser in der Aussiebung?
Wir begründen das immer ein bisschen mit dieser Generation halt, die anders ist, aber die wird ja in anderen Ländern auch anders ticken mittlerweile, die Kinder und Jugendlichen. Also darauf kann man es vielleicht nicht unbedingt schieben. Aber vielleicht können wir noch nicht so richtig damit umgehen. Wir Deutschen haben natürlich immer gern unsere Struktur, die hat ja so viele Jahre funktioniert und dann, warum soll das jetzt nicht mehr funktionieren?
Also Korrekturanpassung.
Ja, da tun wir uns vielleicht auch schwer und auch mal offen für was Neues zu sein. Also als Beispiel ist mir das dieses Jahr wieder bei, was war dann für ein Leichtathletik, war Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wo es darum ging, Kugelstoßen. Ja, die anderen machen ja jetzt alle die Drehstoßtechnik, aber wir Deutschen haben uns entschieden dafür, wir machen die andere, weil das ist so gefährlich. Man könnte ja übertreten. Mhm. Ja. Ja, dann treten wir halt nicht über, aber wir stoßen halt 2 Meter kürzer.
Okay.
Ja.
So, und das war für mich so dieses, ja.
Also genau, ein bisschen
mehr Mut, oder?
Warum machen wir das nicht, wenn alle anderen zeigen, dass es besser ist? Mhm. Und wir halten halt an dem Alten fest, weil. Ja. Also das ist so was, glaube ich, wo wir uns vielleicht ein bisschen schwer tun und ja ich kann es jetzt immer nur, die Norweger ist halt so ein Beispiel bei uns im Biathlon natürlich, die sind ja auch gerade wieder so dominant und nicht nur im Weltcup, auch in der zweiten Liga, IBU Cup, laufen die alles in Grund und Boden. Das ist halt eine andere Mentalität auch, wie die das Training angehen und die werden schon mehr in der Selbstständigkeit, zur Selbstständigkeit erzogen, also die können, glaube ich, mehr mitarbeiten oder sie sind da ein bisschen fitter. Das versuchen sie jetzt bei uns auch mehr, dass man eben nicht nur einfach nur den Trainingsplan abarbeitet, sondern sich da auch mehr einbringt, weil jeder ist individuell und anders und braucht was anderes. Da brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis zwischen Trainer und Sportler. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein Ding, was vielleicht nicht immer unbedingt so gegeben war oder gegeben ist. Aber bei uns ist natürlich immer, jedes Skilaufen ist bei uns eigentlich Training. Und das ist in Norwegen nicht. Ne? Die machen die Ski dran, die Saison ist vorbei und die gehen Skilaufen, weil das halt Happening ist und das ist schön und die. Und dann machen die da Skitouren in der schönsten Winterlandschaft und genießen das Leben und aber sie trainieren ja dabei. Mhm. Ne? Mhm. Und unser eins ist halt immer so, boah, jetzt ist die Saison vorbei. Oh, Schnee kann ich nicht mehr sehen. Oh, ich muss erstmal die Füße hochlegen. Ich gehe jetzt mal. Jetzt sind wir ja auch schon in der Lage, wir haben ja dann jetzt auch ein bisschen Geld verdient, dann gehen wir halt jetzt auf die Malediven und machen erstmal. Und das macht halt der Norweger nicht, der geht halt erstmal Skilauf, der geht dann auch mal auf die Malediven oder irgendwie. Aber bei uns ist das so, also erscheint mir jetzt manchmal so, bei uns ist es Training und das ist Freizeit und Erholung. Und bei denen ist das so ein fließender Übergang und anders. Und deswegen kannst du dich, glaube ich, vielleicht auch anders bei deinem Training motivieren oder spielt auch eine größere Rolle, dieses Langlaufen im Norwegen, in der ganzen Gesellschaft.
Das eine ist so die Flexibilität von einem System ein bisschen abzurücken, obwohl es andere irgendwie nachweislich besser machen. Ja.
Ja.
Und das andere dann aber auch eine Lockerheit, so ein bisschen so ein Spirit. Ne?
Ja, das ist auch eine Gratwanderung, natürlich, weil ich glaube auch nicht, dass es jetzt so dieses, jeder macht, was er will, das funktioniert auch nicht.
Hm. Ja? Es gibt ja am Ende auch noch, muss es ja auch irgendwie ein System oder eine Ideologie ist das ganz falsche Wort.
Hm.
Ja, aber früher hätten wir es vielleicht so genannt.
Ja, ja, ja.
Bei euch.
Kultur oder
Kultur,
so
ein, Rahmen, ja, genau.
Ja,
geben.
Muss es geben.
Sicherlich eine Stellschraube.
Ja, und Leistungssport ist natürlich auch Leistungsgedanke. Und da muss man sich auch diesen Abforderungen und so immer wieder stellen auch. Und dann aber auch ehrlich zu sich sein und muss sagen, okay, ich bin jetzt nicht da, wo ich hin will. Und ich muss jetzt mal vielleicht härter trainieren. Und da ist es vielleicht aber auch wichtig, dass ich dann vielleicht auch mal ein bisschen härter fall, wenn ich eben nicht gut bin. Und das ist so auch, wo ich auch sage, okay, man kann bei uns mittlerweile auch ganz gut in der zweiten Liga funktionieren. Mhm. Und da fehlt dann vielleicht auch so dieses letzte Quäntchen Ehrgeiz. Ne? Und brauche ich auch nicht, weil das ist ja eigentlich jetzt auch schon ganz cool, so wie ich es jetzt gerade habe. Und in Skandinavien, die haben schon auch, glaube ich, großen Konkurrenzdruck und ist auch die Förderung nicht immer unbedingt so, dass die alle in einer Sportfördergruppe sind oder so. Die gehen auch teilweise arbeiten und studieren und machen noch den Biathlonsport oder die anderen Sportarten.
Ja, du mit deiner Familie mal hier im The Grand Green in Oberhof einziehst. Weiß ich nicht, ob dich das interessiert.
Ich war schon da.
Warst schon da? Okay, siehst du.
Ich habe meine Kinder auch gerade hier unten geparkt. Die geparkt. Reiten bestimmt auf den Pferden gerade rum oder
kann
so.
Kann die Sonja, ja, genau.
Also wir durften ja die Kathi, das war im Dezember, schon bei uns haben im The Grand Green, in unserer Oberhofer Wintersportwoche.
Mhm. Und ich wollte jetzt die anderen Standorte von Familux noch eben noch empfehlen.
Ach so.
An der Stelle. Die kennst du noch nicht wahrscheinlich, oder?
Die kennst du noch nicht,
nein,
oder?
Die kenn ich noch nicht. Nein.
Gibt es auch Berge, Schnee.
Das stimmt. Also all unsere Standorte sind eigentlich so klug gewählt.
Alle bergverbunden, ne?
Bergverbunden und schneeverbunden. Und ja, stimmt. Also du bist herzlich eingeladen, auch mal das ein oder andere Familux-Resort zu sehen mit den Kids.
Mache ich gerne. Auf jeden Fall.
Ansonsten bist du ja für den Camper, glaube ich, unterwegs.
Genau.
Ne? Nur so ein bisschen das Thema Urlaub als Familie.
Wir fahren übrigens auch sehr viel gerne nach Skandinavien.
Mhm.
Auch zum Skilaufen.
Okay.
Mhm. Um den Kindern, weil wenn hier dann wenig Schnee liegt, wir fahren dann über Ostern.
Das ist halt schon auch ein Drama, ne? So ein bisschen das ganze Thema.
Das ist natürlich auch schwierig, den Kindern Wintersport schmackhaft zu machen, wenn dann das halt so aussieht. Ne?
Ja, ganz klar.
Ja. Aber deswegen müssen wir dann mindestens einmal nach Skandinavien im Winter und zeigen den schönen.
Zumindest das Schnee. Werden wir so leicht nicht mehr korrigieren können mit dem Schnee in Deutschland. Ansonsten hofft man natürlich, vieles kann man noch korrigieren, politisch jetzt mal betrachtet, was dieses Jahr sich noch tut.
Mal sehen. Ich bin gespannt.
Sind wir gespannt. Muss jeder gucken, wie er da irgendwie in seinem Umfeld da noch seinen Teil zu beitragen kann. Ich glaube, Vorbilder und Sportler und so tun das sowieso. Und danke, dass du da warst.
Gerne. Vielen lieben Dank, liebe Kathi.
Gerne. Danke.
Guten Weg wieder den Berg runter.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Auf jeden Fall. Danke.
Danke.
Danke, danke.
Ich freue mich auf die Kekse.
Ah ja, vielleicht,
Muss
für,
gleich,
Folge, für die nächste Folge.
Für die nächste Folge, ganz genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao. Und jetzt folgt natürlich auch noch die Frage von der Kathi. Wir haben sie vergessen zu stellen während der Aufzeichnung, aber sie war so lieb und hat sie uns dann später noch per WhatsApp geschickt.
Ich bin ja so ein Entscheidungstyp und viele Entscheidungen waren ganz wichtig und vielleicht auch anders als von mir erwartet, die ich so getroffen habe. Und deswegen interessiert mich, was war so in zurückgedacht, zurückversetzt, die Entscheidung, die du am liebsten rückgängig machen würdest mit dem Wissen von heute, mit der du eben nicht zufrieden bist und das gerne anders gemacht hättest.